Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir weitermachen können im Thessalonicher Brief. Heute wäre eigentlich der Martin dran gewesen, der ist aber leider krank geworden. Darum springen wir gleich in Kapitel 4, weil er Kapitel 3 schon vorbereitet hat, aber das wird nachgereicht. Fürchtet euch nicht. In deinem Licht will ich leben, das haben wir gerade gesungen. Und ich hoffe, dass das, was wir singen, nicht nur Gesang ist, weil es schön ist, sondern dass es der tiefe Wunsch und die Entscheidung auch ist, das in meinem Leben umzusetzen und das zu wollen. Ich will in deinem Licht leben. Was heißt das denn? Ich will mit Jesus leben. Und ich kann euch heute Morgen den Kernvers, und der wird uns begleiten in der gesamten Predigt. Wir machen übrigens das gesamte Kapitel 4, aber auch da fürchtet euch nicht, das ist wunderschön eingeteilt. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr dazu sagen, es war die kürzeste Predigt aller Zeiten, trinken wir Kaffee. Nein, da machen wir natürlich schon noch ein bisschen mehr draus. Aber das ist diese Entscheidung Christi, das ist sein Wille, dass wir in der Heiligung leben. Und wir werden gleich noch betrachten, was Gott mit Heiligung meint. Aber das möchte er. Und hier in diesem Text sind es verschiedene Facetten. Es ist in der Wachstum, in der Bruderliebe. In der Liebe untereinander. Übrigens an alle jetzt, die fröhlich gerade Diät machen. Es kommt zweimal im Kapitel 4 vor, ihr sollt reichlich zunehmen. Und ich finde es einfach mal so schön. Ne? Ich höre immer, na Marcel, das solltest du nicht essen und geht das noch? Und dann sagt Jesus zu mir, da darfst du zunehmen, da darfst du richtig fett werden. Übergewichtig in der Liebe. Oder auch ordentlich ein geordnetes Leben. Und natürlich am Ende von Kapitel 4 die Hoffnung, die wir in Christus haben in der Ewigkeit. Wenn er zurückkehren wird, und das wird er, was dann passieren wird. Und ich finde einfach schon mal, kann ich euch schon mal spoilern, die Christen sterben nicht, sie entschlafen. Sie schlafen ein. Welche Hoffnung ist das im Leben wie im Tod? Auch auf vielleicht liebe und geliebte Brüder und Schwestern, die wir vielleicht schon verloren haben. Aber lasst uns einsteigen in Kapitel 4. Die Verse 1 bis 18. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus Christus, der ja von uns Weissagung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Denn ihr wisst, welche Weissagung wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir auch euch vorher gesagt und eindringlich bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch durch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man von euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Wir mahnen euch aber, Brüder, reichlich zuzunehmen. Und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen so zu arbeiten, wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemand nötig habt. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir allezeit beim Herrn sein, so ermuntern und einander mit diesen Worten. Paulus fängt an, wie so oft auch in diesen Texten, Übrigens, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus Christus. Paulus hat Prioritäten, weil er weiß, dass es dem Vater im Himmel, dem liebenden Vater im Himmel, nicht egal ist, wie wir leben, was wir tun, was wir erleben. Gott ist ein liebender Vater und ihm ist es nicht gleichgültig, was wir hier in dieser Erde mitbekommen und miterleben. Darum werden wir immer wieder an die Hoffnung erinnert. Darum werden wir immer daran erinnert, dass er da ist und dass er uns unglaublich liebt. Und aus Liebe spricht er zu uns. Auch hier, dieses Wort ist ja das berühmte Ermahnen, Parakaleo bzw. Parakalese. Es ist diese Ermahnung in Liebe. Ich tröste, ich rufe herbei. Da ist kein erhobener Zeigefinger, sondern da ist der Ruf der Liebe, wo sagt, liebe Kinder, hör zu, was läuft da gerade in deinem Leben, was ist da? Und das ist diese tiefe, tiefe Liebe. Und diese Liebe ist es auch, die uns ausmacht untereinander. Paulus macht es in der Autorität, die er hat, in dem Herrn Jesus, wo er sagt, liebe Gemeinde, hört darauf, was Gott möchte, was Gott will. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass die Liebe auch untereinander recht umkämpft ist. Es gibt immer viele gute Gründe, was uns stört. Es gibt immer viele gute Dinge, die nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Das ist im Leben, in der Arbeit, Beruf, manchmal auch in der Gemeinde. Und dann ist die Liebe umkämpft, weil man ja sich in diesen Momenten nicht besonders geliebt fühlt, weil man denkt, auf mich geht ja keiner ein. Es interessiert doch gar keinen, was ich sage oder was ich dazu denke oder was ich davon halte. Gottes Sache ist es, dass er sagt, ich höre dich, ich sehe dich. Aber der Punkt ist, dass wir in Liebe miteinander handeln. Und Paulus ruft in diesem Liebeslied, anders kann man es fast manchmal gar nicht sagen, es ist mir nicht egal, wie ihr handelt, wie ihr lebt, was ihr tut. Und er sagt es auch in dem Herrn Jesus Christus. Auch das ist verankert. Wir leben in Christus. Thomas, du hast ja vorgelesen, ne? Wer in Christus ist, wer Christus angenommen hat, wer gesagt hat, ja, ich glaube und vertraue dir. Ich setze meine gesamte Hoffnung auf dich. Der ist eine neue Schöpfung. Und also natürlich ist da der innerliche Mensch gemeint. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Jetzt wissen wir aber auch aus Galater 5,17, ne? Der alte und der neue Mensch, die kämpfen gern miteinander. Paulus hat es ja mit diesem alten Mensch, ne? Ich habe ihn ersäuft, aber der Schuft kann schwimmen, ihr kennt das Zitat. Und das ist oft, ne? Dieser alte Mensch, das ist der, der sagt, nein, komm, nicht vergeben und schon gar nicht lieben. Es gibt gute Gründe, diesen Mann, diese Frau nicht zu lieben, das weißt du doch. Und vergeben, also Entschuldigung, das ging ja gar nicht, was da passiert ist. Und dann ist der Christus auch in uns, wo ich nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir, der sagt, du hast die Chance, mit mir an der Hand zur Vergebung, zur Liebe, zur Versöhnung. Christus kann das. In dem Herrn leben wir als neue Schöpfung. Und das, wo wir hier immer wieder, und das ist auch Heiligung letztendlich gemeint, ist die Frage, sind wir bereit, in dieser neuen Schöpfung zu leben oder leben wir noch im Alten? Und vielleicht noch mal kurz zum Punkt mit dem Alten. Das ist nicht immer unbequem, ne? Der ruppige Alte, der Schutzschilde hat, der weiß, wie man vielleicht auch in manchen Situationen umgeht, ne? Haut drauf wie nix und so weiter, der verbal losschlagen kann, der ein Gewitter machen kann, der weiß, dass er andere verängstigt. Oder bleiben wir in der Liebe und Treue zu Jesus? Und diese Entscheidung ist ein Teil des Heiligungsprozesses. Und das ist Gottes Wille, dass wir sagen, ich lasse Jesus in meinem Leben leben. Ich lasse ihn führen, ich lasse ihn handeln. Und ich lasse ihn zu seinen Zielen kommen. Im 1. Thessalonicher, im Kapitel davor, da werden wir dann von Martin noch mehr hören. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allem. Nochmal zunehmen. Ne? Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allem. Es fängt hier an. Wir dürfen zunehmen in der Liebe. Wir dürfen uns lieben. Wie geht das? Ist ja schwierig, wir haben bestimmte Punkte, ne? Es gibt so Punkte der Chemie, mir ist jemand sympathisch, unsympathisch. Es fängt damit an, mit der Entscheidung, ich möchte meinen Bruder und meine Schwester auch hier in der Gemeinde so sehen, wie Christus ihn sieht. Und er liebt die andere Person unendlich. Der ist für den anderen gestorben. Dass Christus für mich gestorben ist, ist mir schon klar. Sicher. Aber Christus ist für uns alle gestorben. Und jeder, der es im Glauben annimmt, ist eine neue Schöpfung. Und das ist dieser Heiligungsprozess, Perspektivenwechsel. Ich bin bereit, den anderen, die andere so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Und das ist der Gotteswille. In Galater 3, 27 steht, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Das ist diese neue Schöpfung, die anfängt, und es spricht wirklich von Kleidung, also Textilien, die wir uns anziehen. Und ich mag das Bild des Anziehen. Es ist was Praktisches, was ich tun muss. Ich kann mich nicht passiv anziehen. Ich sage das immer gern, man kann die Kleider neben sich hinlegen, aber die werden sich nicht auf mich werfen und sagen, da kommt alles hin. Und die Hose weiß direkt, wo sie hin muss. Was ist, wenn die Hose auf dem Kopf ist und so weiter. Aber das ist ein Bild. Aber dieses Anziehen ist bewusst. Ich ziehe mir Christus an. Die Liebe, die Vergebung, die Treue, die Geduld. Ich nehme das bewusst in die Hand. Übrigens, was ich auch am Bild der Kleidung mag, so, wenn es unrein wird, auch manchmal die Liebe, haben wir da ein wunderbares Reinigungsmittel, indem wir es unserem Herrn Jesus Christus bringen und er vergibt 1. Johannes 1,9 mit Freuden. Weil er sagt, ja, ich will, dass diese Kleidung wieder rein ist, dass du in diesem Licht leben kannst. Und was wir aus diesen Texten auch entnehmen können, ist, dass christliches Leben nicht nach Belieben verfährt, sondern klare Anweisungen hat. Jesus hat eine Vorstellung, wie unser Leben laufen soll. Die Frage an dieser Stelle müssen wir uns mal wirklich auseinandersetzen. Vertrauen wir Jesus, dass diese Vorstellung, die Christus für unser Leben hat, gut ist? Vertrauen wir uns, dass der Vater uns liebt, dass er es besser weiß, was richtig ist, als wir selber. Ich glaube, auch als Eltern von drei Söhnen oder als Vater von drei Söhnen, ich bin nur kein Plurales, aber man will das Beste für seine Kinder. Man erzieht sie, man fordert sie heraus und ich denke, das geht jedem so, der auch Eltern sind oder ist, die sagen, ich möchte das Beste für meine Kinder. Wenn wir das wir schon erkannt haben, wie schön ist es doch, dass Gott das Gleiche möchte. Er will das Beste für uns und ein Teil des Beste für uns ist die Heiligung. Die Heiligung als laufender, fortlaufender Prozess. Es gibt drei Aspekte der Heiligung in der Bibel. Wir haben das im Alten Testament abgesondert. Heute würden wir auch dazu sagen, berufen für etwas. Dieser Aspekt betrifft, wenn wir mit Christus leben, beruft er uns auch im Licht zu leben, in seiner Liebe, in seiner Vergebung. Dann gibt es natürlich Heiligung als untadeliger Zustand. Das ist der Zustand, den wir in der Ewigkeit haben werden. Da ist ja noch der Ausblick. Da wird nichts mehr Böses sein oder Sündhaftes. Da wird es keine Lüge mehr geben. Das ist die Perspektive, in der wir in der Hoffnung, in der Liebe unseres Herrn auch leben. Das ist auch so schön. Das kommt noch und das Beste kommt zum Schluss. Und dann ist es, wie es auch hier gemeint ist, in diesem Kontext ein fortlaufender Prozess der Heiligung. Und ich möchte es mal auch in meinen Worten fassen, es ist hinfallen und durch Christus wieder aufstehen. Es ist in der Vergebung leben, aber es ist die Veränderung, dass ich Christus ähnlicher werden will. Ich stand heute Morgen vorm Spiegel. Das war ein interessanter Anblick, so früh morgens, so kurz vorm Aufstehen. Und ich hatte vor kurzem Bilder gesehen, vor 20 Jahren. Ich habe mich verändert äußerlich. Also ich habe ein schönes Gesicht, braucht Platz, die Haare verlassen mich. Und all diese Dinge, ich bin ein bisschen fülliger geworden an Muskelmasse, versteht sich. Es ist alles, es hat sich verändert, mein Leben. Und das ist ja nicht nur die Äußerlichkeiten, dass dieser Leib hier langsam zerfällt, Stück für Stück, aber ich kriege einen neuen, keine Angst. Sondern es ist auch vieles andere, andere Lebenssituationen. Das Leben verändert sich ständig. Wir können es auch im Großpolitischen sehen. Krieg in der Ukraine, vor 2 Jahren noch undenkbar. Corona-Pandemie, vorbei. Die Dinge ändern sich. Sind wir in einem Heiligungsprozess, in einem geistlichen Prozess, dass wir ähnlicher werden wie Jesus? Hat sich da was im Leben verändert? Ist da was anders geworden in den letzten Jahren im Thema Liebe und Vergebung, im Thema Vertrauen? Oder treten wir da noch an der Stelle? Und genau das ist es, wo uns die Bibel immer wieder herausfordert und auch prüft und fragt in Liebe, wo er sagt, wie sieht es denn gerade aus in dem Vertrauen zu mir? Und wir wissen selber, dass das immer in den größten Krisenzeiten die wichtigste Frage ist. Vertraue ich dir, Jesus? Da, wo wir nicht mehr wissen, was wir tun können. Da, wo wir keine Handlungsweise mehr haben, die uns irgendwie da rausbringt, sondern wo wir uns allein auf Jesus verlassen können. Und was ist Heiligungsprozess? Reichlich zunehmen in der Liebe, in der Erkenntnis, auch in der Liebe untereinander zunehmen. Und ich möchte erstmal hier nochmal einen zweiten Willkommensgruß loslassen. Herzlich willkommen im Fitnessstudio Gemeinde. weil hier könnt ihr die Liebe trainieren. Hier darfst du zunehmen. Und es fängt hier an. Weil hier, und das ist die Mindestanforderung, die Christus an uns hat, nämlich dass er sagt zu uns allen, liebt einander. Und jetzt können wir uns da das trainieren. Und ich finde es schön. Also ich hoffe, dass ich heute muskelbepackt aus diesem Gottesdienst herausgehe und wahrscheinlich dann so durch die Tür gehen muss, weil ich einfach so fett in der Liebe bin. Aber genau das ist der Punkt, wo uns Gott ja auch zusammenstellt und sagt, hier könnt ihr es üben, hier könnt ihr trainieren, hier könnt ihr Vergebung üben, Versöhnung, all das, was diese Heiligung ausmacht. Und wir wissen, dass es in diesem Kontext hier erstmal um die Heiligung geht, nämlich von Unzucht fernzuhalten. Es geht um Sexualität. Die Bibel transferiert Sexualität ganz klar in die Ehe zwischen Mann und Frau. Mehr gibt es in der Bibel auch nicht und mehr will Gott auch nicht. Mann, Frau in der Ehe. Aber es war damals schon angegriffen, weil die Heiden es anders gehandhabt haben. Es gab im Tempel der Diana eine Tempelprostitution. Man konnte da mit Frauen schlafen, um dann irgendwie was für die Götter zu tun und so weiter und so fort. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind gerade dabei, wieder diese Zeit herzustellen, wo Sex sells, alles ist es. Und die Gemeinde musste mit diesen Zuständen kämpfen, weil Gott ein geordnetes Leben möchte, auch in der Ehe. Und dass Sexualität in die Ehe gehört, ist auch biblisch klar. Und ich möchte auch bitten, dass wir das auch ernst nehmen, auch in diesem Fall, weil die Welt uns natürlich etwas anderes suggeriert. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Weil Teil einer Ehe ist Sexualität. Unser Problem ist heute mit der Sexualität, jetzt nur an die jungen Leute, an die Alten vielleicht manchmal auch, dass man das alles sexualisiert, auch in Beziehungen. Aber wenn Gott eine Ehe hervorhebt, eine Beziehung zwischen Mann und Frau, dann ist es auf verschiedenen Ebenen. Wenn da steht, Adam erkannte Eva, war das auf vielerlei Art und Weise. Klar hat er mit ihr geschlafen. Aber es war erkennen einen seelischen Menschen, einen psychischen Menschen, einen Menschen in seiner ganzen Facette hat er erkannt. Ein Gegenüber, ein Fleisch. Er wusste, wer sie ist, er kannte sie, er wusste, was sie gerne mag, was sie gerne hört. Das kennen wir vielleicht manche aus unseren Anfangszeiten, unserer Beziehungen, wo wir noch total, und heute können wir uns nicht mal daran erinnern, welche Blumen sie will, aber damals alles, welcher Film, welche Farbe, welches Essen, wir wollten alles wissen. Und das ist Erkennen und das gehört, geht nur und gehört in die Ehe. Und wenn wir das rausnehmen, etwas daraus, dann ist es eine Sache, die einfach nicht dazugehört. War das so schlimm, was ich gesagt habe? Also, ihr seht, um was es geht in der Ehe und warum Gott diese Ehe so wichtig ist. Sie spiegelt nämlich etwas Wunderbares wider, dass zwei Menschen vereint sind auf verschiedenen Ebenen. Und das können wir nicht trennen und das dürfen wir auch nicht trennen, weil da passieren Verletzungen, die irreparabel sein können, mit legeren Umgang. Und das ist diese Heiligung, wo Gott sagt, lebt heilig, spiegelt das wider, was ich möchte. Und ich gebe euch nichts, um euch fertig zu machen, euch was zu nehmen, sondern euch ganz reichlich zu beschenken, wenn wir da Gott folgen. Aber auch hier, liebe Geschwister, diese Heiligkeit ist wichtig. Aber wir müssen natürlich auch einsehen, Vergebung ist immer möglich. Und auch da möchte ich Mut machen, such die Vergebung, lass ab von den Dingen, die nicht so laufen, wie Gott es möchte, und suche ihn neu, und er ist barmherzig und gnädig und vergibt. Paulus hebt es hervor, weil viele Aspekte wichtig sind. Und ich möchte ganz kurz einen kleinen Einspieler bringen zum Thema Paulus. Das Leben des Paulus ist bemerkenswert. Ihr kennt alle die Geschichte in Apostelgeschichte 8, wo er in Damaskus dieses grundlegende Erlebnis hat, wo Christus ihm begegnet. Und ich möchte heute Morgen auch die Frage stellen, weil es um das Thema Heiligung geht, weil Paulus sein Leben komplett unter Gott gestellt hat. Und er sagt es ja so fröhlich im Philipperbrief, ich kann in allem sein, ich kann arm und reich sein, ist mir völlig egal, Hauptsache ich habe Christus. Mir kann schlecht gehen, ich kann krank sein, ich kann halbtot sein, Hauptsache ich habe Christus. Was war das Problem oder was war die Erkenntnis, die Paulus hatte? Vor Damaskus hatte er ein Erlebnis mit Jesus Christus, wo er eine Entscheidung trifft. Ich will nur noch für ihn leben. Und ich glaube, Damaskus, für uns auch als Gläubige, muss man nicht in der Form erlebt haben, aber nach dem Inhalt. Gibt es in deinem Leben einen geistlichen Punkt, wo du gesagt hast, ich kann und will nicht mehr ohne Jesus leben? Oder, das wäre der andere Punkt, habe ich Jesus einfach meinem Leben hinzugefügt? Ich habe mein Hobby, meine Arbeit, meine Familie und Jesus ist dieser Teil davon. Das ist ganz schnuggelig sonntags im Gottesdienst, das ist schön. Wir singen tolle Lieder, begabte Band, toll. Pastor macht auch nicht so lange, ich will nichts heute versprechen. Aber der Punkt ist, dieses, habe ich mich Jesus einfach hinzugefügt oder hat er die Herrschaft in meinem Leben? Paulus hat diese Frage geklärt, darum kann er auch über Heiligung sprechen, weil er sagt, ich lebe in diesem Prozess. Ich lebe darin. Und dieser Inhalt Damaskus, ist diese Entscheidung getroffen? Und es ist völlig egal, wie deine Biografie ist, ob du einmal diesen einschneidenden Moment hattest, wo du Christus erkannt hast und dein Leben ihm übergeben, oder ob du in einer christlichen Familie groß geworden bist und Jesus immer da war. Und trotzdem muss der Punkt kommen, wo ich sage, Jesus, du bist der Herr von allem in meinem Leben. Und nichts anderes geht in der Bibel. Darum kann Paulus in allem sein. Und darum kann Paulus auch uns weitergeben, dass Heiligung ein laufender Prozess ist, nämlich genau das umzusetzen, was wir im Willen entschieden haben, nämlich ganz Christus zu gehören. Ich habe mal ein radikales Beispiel gehört, das hat mich lange beschäftigt, aber wenn heute jemand kommen würde, ein Wissenschaftler, Wissenschaftler sind toll, dann kommt ein Wissenschaftler und kann unwiderruflich festlegen, es gab keinen Jesus Christus und die Bibel hat Unrecht. Und wir können es auch nicht mehr widerlegen, es ist klar. Wann hast du geglaubt? Wenn es dir gleichgültig ist, sagst du, ja gut, dann gibt es halt keinen Jesus. Und dann, jetzt kommt das radikale Beispiel. Oder wenn du dich umbringst, weil dein Leben den Inhalt verloren hat. Ich habe da schwer schlucken müssen, als ich das gehört habe. Aber eigentlich spricht Paulus von nichts anderem, weil er sagt, wenn Christus dein Leben ist und man nimmt dir Christus, was nicht geht, wir wissen Bescheid, und du dich dann umbringst, dann hast du geglaubt. Das hat mich lange beschäftigt, einfach von meiner eigenen Einstellung her. Aber die Heiligung ist das, was das genau zeigt. Ich möchte Christus folgen, weil es der Wille Gottes ist. Und auch hier nochmal die Frage, die wir ja gerade in dem, auch wie in dieser Paulus mit dem Damaskus-Erlebnis hat. Hat sich alles in unserem Leben Jesus untergeordnet? Unsere Vergangenheit. Auch vielleicht die Vergangenheit unserer Gemeinde. Wir haben ein 10-jähriges Jubiläum. Wir wissen, was davor war. Hat sich das alles Christus untergeordnet oder ist das immer noch ein Brennpunkt? Verletzungen in meinem Leben. Verletzungen, die mir vielleicht manchmal auch Eltern beigebracht haben. Manchmal können auch verschiedene andere Menschen mir Verletzungen beibringen. Meine Wünsche, Ziele und Vorstellungen, mein komplettes Leben. Hat sich das Jesus untergeordnet? Das ist die Frage an dich. Ich kann sie für dich nicht beantworten. Aber das ist Heiligung. Ganz Jesus. Wir haben über sexuelle Verfehlungen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was passiert. Und wir lesen auch hier so schön in dem Text, dass jeder von euch ein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Ein Gefäß ist ein Gegenstand, der gebraucht werden soll im Leben. Das ist ganz gut. Ich habe diese Gabe mit Gläsern. Ich kriege ein Glas und man kann innerhalb von einer knappen Stunde dann auch erkennen, komplett an diesem Glas, was gegessen wurde von mir. Da gibt es verschiedene Soßenflecken und so weiter. Also das Glas, es wird dann von glasklar zu naturtrüb. Also das ist wirklich nicht schön anzusehen. Keine Ahnung, ich mache das nicht mit Absicht, aber alle wundern sich immer am Tisch. Das ist ein unreines Gefäß. Das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie bakteriell vorbelastet bin, sondern weil das einfach so ist. Jetzt ist die Frage, kann man dieses Gefäß gebrauchen? Könnte ich dieses Glas jemand anbieten, wenn er kommt? Nein, außer es wäre eine Mutprobe oder so, gibt es ja manchmal auch. Kann ich nicht. Es ist dreckig. Das Gefäß ist verunreinigt. Jetzt schauen wir das mal aus der Sicht Gottes. Wenn wir seine Gefäße sind, will er uns gebrauchen. Will er uns als dreckige Gefäße gebrauchen? Nicht, dass er es nicht könnte. Er kann mich trotz aller Sünde und Dreck gebrauchen, weil er ist allmächtig. Aber er möchte es nicht. Er möchte, dass wir uns reinigen, dass wir sauber sind. Und was ist die geistliche Spülmaschine Gottes, die wieder alles reinmacht mit Tabs und Salz und so weiter? Bin ganz fasziniert. Außer man macht mal richtige Spülmittel anstatt Klarspüler in die Waschmaschine. Ist nicht so lustig. Habe ich einmal gemacht. Habe es aber rechtzeitig bemerkt und mit dem Röhrchen ausgesaugt. Hatte dann 2 Tage lang taubes Gefühl. Alles egal. Auf jeden Fall, diese Spülmaschine Gottes ist die Vergebung. Ich bring's dem, der es reinmachen kann. Ich versuche auch nicht selber das noch zu reinigen. Das ist ja das, was wir oft tun in unserem Leben. Wir versuchen da selber noch die Baustelle zu werkeln. Ne? Wir versuchen da wieder das sauber zu machen. Nein, wir machen das wie die Kinder Gottes, wo wir wissen, der Vater kann das und ich bring's ihm und er macht uns rein. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das lehrt uns 1. Johannes 1,9. Da gibt's keinen versteckten Fleck, den ich nicht sehen würde, weil Christus alles wegmacht. Finde ich toll. Und dann sind wir rein und ein Gefäß, was man gebrauchen kann. Und in 2. Timotheus steht, wenn nun jemand sich von diesem reinigt, wird er ein Gefäß zu Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem Werk, guten Werk bereit. Christus will uns gebrauchen zu guten Werken. Und was gibt es Besseres, als in unserer Zeit über Liebe, Vergebung und einer ewigen Hoffnung zu sprechen? Es gibt nichts Besseres. Gerade in dieser Zeit, die so finster wird und düster wird, sind wir ein Lichtpunkt, ein Leuchtturm, wo andere sich ausrichten dürfen. Und nicht, weil wir helle leuchten werden, sondern weil Christus in unserem Leben leuchten darf. Weil wir uns immer wieder ihm ausliefern. Und denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Das wichte er. Lasst uns drum beten und ringen und lasst uns in diesem Fitnessstudio Gemeinde gemeinsam das trainieren. Gott spricht dir dann auch klar über Verfehlungen und vielleicht gab es da sogar einen besonderen Fall in der Gemeinde, dass da sexuelle Verfehlungen waren mit Ehepartner. Wir wissen es nicht, aber wir bekommen die Warnung, dass Gott der Rächer ist. Und auch das ist das Ausliefern an Gott. Was würde ich gerne in meinem Leben für Gerechtigkeit sorgen? Das wird nicht immer funktionieren. Das haben wir sicher schon bemerkt im Umgang in dem Leben, wo wir manchmal sagen, wow, was war das denn? Und man kriegt das denn, hört denn keiner den Schuss, wie ungerecht das jetzt war? Aber ich kann euch eins verheißen, auch das ist unsere Hoffnung in Christus. Und das ist auch der Prozess der Heiligung. Ich lerne abzugeben und sage, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Der Täter wird nicht ungeschoren rausgehen. Er wird das bekommen. Und was vielleicht auch Hoffnung ist und auch im Prozess der Heiligung, du wirst nicht ein Leben lang Opfer sein. Es wird Gerechtigkeit verschafft, aber von Gott. Paulus hebt es nochmal in Verse 9 und 10 hervor, was die Liebe untereinander ist, einander zu lieben. Und ich muss sagen, wir können an den Thessalonichern viel erkennen. Ihr habt nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr lebt es. Ihr lebt die Liebe untereinander, weil es natürlich ein Gebot unseres Herrn ist, Johannes 13, 34, aber weil man daran uns auch erkennen wird. Lieben wir? Sind wir bereit? Sind wir bereit, diesen Prozess der Heiligung anzunehmen? Und Jesus, ich will von dir lernen, wie man liebt. Weil ich weiß, du liebst jeden Menschen. Und dann natürlich geht es um ein geordnetes Leben. Da geht es darum, dass wir, wenn wir können, arbeiten sollen. Wir sollen ein geordnetes Leben führen, damit ihr gegen die draußen und niemand nötig habt. Damit wir selbstständig sind vor Gott. Es geht hier um Abhängigkeiten, die sehr schnell entstehen. Es geht einerseits finanzielle Abhängigkeiten, manchmal gibt es aber auch emotionale Abhängigkeiten, wo ich mir etwas hole, was ich gerade jetzt brauche, emotional. Liebe, Anerkennung. Und das dann auch tue, weil die Motivation ist, dass ich das eben bekomme. Ich denke, wo wir uns auch in dem Prozess der Heiligung fragen dürfen, ist, warum mache ich was? Und weiß ich eigentlich, wer mich liebt? Und weiß ich eigentlich, wer mich anerkennt? Wer mich gebrauchen will als Gefäß? Wer sagt, du bist wunderbar gemacht, ich liebe dich und schön, dass es dich gibt. Und das steht jeden Morgen ganz klar über unserem Leben. Egal was kommt, egal was ist, egal was dich herausfordert, was dich anekelt, was dich anbiedert, wo du kämpfen musst, das steht. Und wenn wir das erkannt haben, und das ist der Prozess der Heiligung, nämlich dass es nur einen gibt, der mich unendlich liebt, erträgt und mich trotzdem gebrauchen will, obwohl wir Gefäße sind, die ganz so schnell unrein werden, dann habe ich eine unglaubliche Freiheit, auch zu lieben und zu sein. Und darum möchte ich auch direkt, ich finde es so schön, dass wir mal so knallhart mal einen Brief machen. Ich weiß, es liegt in meiner Hand, weil ich den Textplan mache, machen wir jetzt öfters. Aber dieses, und jetzt kommt es im Prozess der Heiligung, nämlich die Perspektive, unsere Hoffnung. die kommen wird. Wir haben hier einen ganz spannenden Text und ich finde es so schön erstmal, ne, diese Frage der Entschlafenen. Und man vermutet, dass die Thessalonicher da saßen und gesagt haben, Mensch, jetzt sind schon ein paar aus der Gemeinde gestorben worden und plötzlich ist Jesus gar nicht wiedergekommen. Die Naherwartung war ja da, diese Parousie, diese Rückkehr Jesu. Jetzt wissen wir, seit 2000 Jahren sind wir in der Naherwartung. Ich werde jetzt nicht drüber philosophieren, wann Jesus wiederkommt. Zeichen der Zeit und so weiter. Ich hoffe nur, dass ich als nicht nur als Pastor, sondern auch als Kind Gottes sehe und merke, wenn Jesus wiederkommt. Sonst habe ich ein größeres geistliches Problem, als ich dachte. Aber ich bin da einfach gestrickt. Wenn Jesus wiederkommt, merke ich das. Mit der Wolke und so, wir haben es ja hier. Aber der Punkt ist, wir haben eine Hoffnung. Und wir sterben nicht. Selbst der Tod ist ein Entschlafen. Warum? Weil Christus den Tod besiegt hat. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Da schreit's mal Paulus heraus. Und mit dem Stachel meint er nicht die Biene Maja mit ihrem Stachel, sondern es war der Stachel des Hirten, ist damit gemeint, der das Schaf immer wieder auf den Weg durch Schmerz zurückbrachte. Du hast keine Wahl, ich bin der Stärkere. Und diese Macht ist gebrochen. Und das ist unsere Erwartung. Wir werden einschlafen, entschlafen und wenn Christus wiederkommt, werden wir auferstehen. Aber die Gemeinde, und da bin ich auch immer dankbar, dass die Bibel ehrlich ist, war verunsichert. Und jetzt muss ich aus eigener Erfahrung sagen, der Tod kann auch verunsichern. Wer schon mal mit dem Tod konfrontiert wurde von anderen, der weiß, es ist absolut. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Da gibt es keinen Wohlstand, da gibt es kein Geld, gibt es keinen Einfluss. Es gibt nur einen, der da hält und das ist Christus. Und der Tod kann verunsichern, weil es können tragische Todesfälle sein, tragische Krankheiten. Und es ist oft auch die Krise mit der Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit. Ich werde mir bewusst, ich bin hier auf Erden nicht ewig. Und dann kommen Zweifel und Sorgen und vielleicht auch die Frage, gibt es dich wirklich, Jesus? Aber dieser Verunsicherung steht natürlich ein klares Wort unseres Herrn. Und der Prozess der Heiligung ist nämlich der Ausblick, den uns Christus gibt. Nämlich Christus offenbart uns das Ziel, auf das wir zugehen. Und wenn Jesus sagt in Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und die Frage möchte ich heute Morgen mal hier in den Saal werfen. Glaubst du das? Es geht um Beziehung bei dem Wort Glauben. Ne? Das ist Vertrauen. Vertraust du darauf, dass das, was Jesus hier sagt, Wahrheit ist? Glaubst du das? Und der, der glaubt, wird leben. Wir werden hier auf Erden sterben und sterben ist nicht immer leicht. Das habe ich selber erfahren in der Familie, wo Menschen ihren Charakter ändern aufgrund extremer Schmerzen, die sie haben. Bösartig werden, nicht wiederzuerkennen, wo ich dann nur sagen kann, Jesus weiß, wer die Person ist und wer sie war, im tiefen Innersten, weil Gott größer ist. Aber es gibt eine Hoffnung, die da ist und das ist das Ziel. Und nochmal die Frage, glaubst du das? Wenn du es nicht tust, dann regel das, dann stell dir die Frage, wie ich mich damit auseinandersetze. Und wenn du sagst, ich brauche da jemanden dazu, stehe ich gern zur Verfügung. Einfach, weil ich aus tief überzeugt bin, dass das, was Jesus hier sagt, die Wahrheit ist und für Ewigkeit steht. Und dann wissen wir, dass wir entschlafen werden, wenn wir das glauben. Und das ist ein Wort vom Herrn. Und wir haben am Ende des Tages nicht mehr als sein Wort. Sein Wort, dass er treu ist, dass er gerecht ist, dass er uns liebt. Und auch das ist die Entscheidung in der Heiligung, nämlich seinem Wort zu vertrauen. Nämlich auch, dass er im Prozess der Heiligung mich begleitet und mich zu dem werden lässt, was er möchte. Nämlich, was denn? Dass Christus Gestalt gewinnt in meinem Leben. Das ist es, was Paulus im Galater rausruft. Darum, er nennt es als Geburtswehen, nennt er das, sagt er. Solche Schmerzen, also als Mann halte ich jetzt den Ball flach bei dem Thema, aber es müssen wohl Schmerzen sein, habe ich mir sagen lassen. Und da sagt er, das ist nicht weniger, wie ich da leide um euretwillen. Und dann wird Jesus wiederkommen, ne, auf einen Befehlsruf, die Stimme eines Erzengels beim Schall der Posaune. Wenn Posaune gepausaunt wird, Posaunenchor, wenn das ausgerufen wird, dann ist es ein Zusammenrufen, ein Befehlsrufen. Dann sammelt man sich. Ich frage mich immer, wenn ich diese Posaune höre, und ich meine jetzt nicht der Nachbarn, der mit der Posaune übt. Also ich werde schon da was den Unterschied merken. Bin ich bereit, ne, auf mich rufen zu lassen? Und dann wird Jesus kommen auf der Wolke. Wieso auf der Wolke? So ist er gegangen, Apostel. Geschichte. Mit der Wolke ist er hochgezogen und so kommt er auch wieder. Und dann werden die Toten auferstehen in Christus. Und ich finde es wunderschön, egal was kommt, wir sehen uns wieder. Das ist keine Drohung, das ist eine Feststellung in Liebe. Egal was kommt, wir sehen uns wieder. Egal was ist, wir verbringen die Ewigkeit miteinander. Und jetzt kommen wir auch zum Sinn und Zweck einer Gemeinde. Und das ist mein tiefer Wunsch und Gebet unserer Gemeinde, dass wir himmlische Wahrheiten hier jetzt schon leben. Nämlich die Einigkeit in Christus, die Liebe in Christus, die Vergebung in Christus und die Versöhnung in Christus. Das, ich will gar nicht weniger im Gebet. Und der Anspruch geht erstmal an mich. Ich kann gern für euch mitdenken und sagen, ach, wäre das schön, wenn der das hätte. Ach, wäre das schön, wenn er mehr Liebe hätte. Es geht erstmal an mich, weil Gottes Wort immer an mich geht. Aber dann wird Jesus in der Wolke kommen und dann werden wir entrückt. Das stell ich mir, das ist toll, gell? Wir kommen immer von Star Wars und Star Trek. Das gibt gar nichts gegen die Bibel. Und dann kommen wir da ihm entgegen in den Wolken und werden Christus begegnen in der Luft. Warum in der Luft? Nach Epheser 6, 10 bis 20 ist das ja der Herrschaftsbereich Satans. Er regiert mit den Dämonen in der Luft. Die Hölle ist noch nicht, das kommt noch am Ende des Gerichts, Offenbarung 20. Und da finde ich das so schön, dass sich der Herr mit seiner Gemeinde im Wohnzimmer Satans trifft. Finde ich einfach irgendwie nett und zeigt auch, wie die Situation ist. Ne? Hallo, wir kommen da mal, kannst mal Kaffee richten, du hast eh nichts mehr zu sagen. Aber das ist alles und das finde ich so schön, wie Gott das macht. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und jetzt kommt diese Perspektive. Heiligung beginnt, dass ich das glaube und dass ich vom Ziel her lebe, nämlich aus der Perspektive, was sein wird und jetzt schon anfange, das zu leben. Wir werden beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ich weiß nicht, wo du heute hergekommen bist und brauchst Ermunterung. Ermutigung. Aber ich kann dir sagen, Jesus schreibt das hier in seinem Wort und will dich ermutigen mit dieser Aussicht, mit dieser Perspektive. Und wenn du das vergisst in den schmerzvollen Zeiten des Alltags, morgen ist ja noch Feiertag, ne? Also alles wunderbar, aber ab Dienstag geht es wieder los mit den Alltagssorgen. So lass dich ermuntern von Gottes Wort, wo steht, wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Das ist nicht optional, ist auch kein Konjunktiv, es wird sein. Und diese Wahrheit, und das ist der Prozess der Heiligung, diese Wahrheit zu leben, das ist das, was wir jetzt umsetzen dürfen in der Gemeinschaft. Und ich möchte diese Predigt schließen mit einem Wort von Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christus aus den Toten. Er hat uns wiedergeboren. Das ist das, was Gott getan hat. Ich entscheide mich, mit Jesus zu leben. Er schenkt mir die Wiedergeburt, diese neue Schöpfung. Ich kann mich ja nicht neu machen, das kann nur er. Aber was sind wir? Wir sind eine lebendige Hoffnung. Du bist ein Leuchtturm in der Welt, wo Gott dich reingestellt hat. In der Familie, bei der Arbeit. Du bist ein Leuchtturm, Christi, da, wo du reingestellt bist, von ihm. Und ich weiß, mit dem Gedanken will ich wirklich schließen, wir beten immer oft, dass wir nicht da reingestellt gerne wären. Aber die Frage ist gar nicht, ob wir da reingestellt sind, nicht oder nicht, sondern Gott hat uns da reingestellt. Jetzt ist die Frage, sind wir die lebendige Hoffnung? Und das ist der Prozess der Heiligung, wo wir uns gegenseitig im Gebet begleiten dürfen, unterstützen dürfen, wo wir in der Gemeinde uns lieben dürfen und sagen dürfen, ich bete für dich, damit du diese lebendige Hoffnung in der Situation bleibst, weil das ist der Wille Gottes. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du der Herr bist und bleibst. Und ich danke dir, dass es dein Wille ist, unsere Heiligung. Dein Wille ist es auch, dass wir uns freuen und dass wir beten und dass wir einfach dankbar sind. Aber das ist so wichtig, dass wir uns begleiten lassen von dir in diesem Leben. Und wenn wir fallen, uns durch deine Liebe und Vergebung aufstehen lassen, Herr. Danke für deine Gnade, Barmherzigkeit und danke, dass du der Herr bist. Und danke für diese Ermutigung deines Wortes, dass du die Heiligung in unserem Leben umsetzt, willst und möchtest. Amen.